Servus und hallo zur allerersten 1889 FM, dem SSV Jahn Fan Podcast Ausgabe in der Saison 2024-25, wieder zurück in der zweiten Liga. Ich glaube, wir freuen uns immer noch sehr. Ich habe mir einen Experten eingeladen zum Thema Kader, weil da bin ich ja nicht immer so fit. Deswegen habe ich mir den größten Nerd in der Jahn-Welt eingeladen, den Maximilian Eichinger vom Jahn-Blog. Danke, dass du Zeit hast.
Ich sag mal bitte die Einladung. Servus in die Runde.
Gut, also dann fangen wir gleich mal an, oder? Oder hast du noch einen Wisch, den du erzählen möchtest?
Nee, die hat schon der Achim Beilurz erfüllt an meinen Wunschzettel.
Dein Wunschzettel, also du bist zufrieden bis dato?
Ja, eigentlich schon. Also wenn man sich ansieht, wer gehen hätte können, was man erwartet hat und was heute am Papier steht. Gut, es ist noch relativ früh, aber trotzdem denke ich, kann man sehr zufrieden sein.
Also zumindest war System zu erkennen und das wollen wir jetzt dann mal schauen, ja, ob da vielleicht dann doch noch irgendwo eine Lücke ist oder was wir davon halten, bevor wir das komplette Fazit vorwegnehmen. Dann fangen wir wie gewohnt im Tor an, könnten natürlich auch vom Sturm zurückgehen, da wäre es wahrscheinlich gerade spannender, aber fangen wir trotzdem im Tor an. Ja, du hast gesagt, vor allem bist du begeistert, dass er so viele halten konnte und einer davon war eben Gebhardt. Und ich glaube nicht, dass wir alle großartig gedacht haben, dass man den hier halten kann, obwohl er ja noch 2 Jahre Vertrag hat. Aber das war schon eine ordentliche Leistung. Also im Tor sind wir bis dato ganz gut aufgestellt. Dann gab es eben die Entscheidung, dass man Pollersbeck als ja zweiten, dritten, also offener Schlagabtausch, vielleicht sogar ersten, hat er zu holen. Und dann bleiben wir bei Weidinger und Juk. Genau, also vielleicht kannst du nur mal kurz einschätzen, wie gut wir in der Torwartposition aufgestellt sind.
Ja, also ich glaube, Felix Gebhardt, ja, war vielleicht der Ausschlagspunkt für den Aufstieg, glaube ich. Also was er für Dinge rausgeholt hat, auch in Relegation, das ist ja pure Klasse einfach. Also von dem her bin ich wirklich unglaublich zufrieden, dass er noch da ist, weil hätte ich jemanden nennen müssen, wo ich glaube, dass er geht, ja, dann wäre es er gewesen wahrscheinlich. Also er passt halt voll in unser System, er ist mitspielend. Ja, er passt rein und deswegen bin ich mit ihm sehr zufrieden. Dann hat man sich entschieden, ja, dass man auf der zweiten Planstelle, sage ich mal, was macht. Finde ich eine richtige Entscheidung, aus Bayern Liebe an Alex Weidinger. Ich mag ihn sehr, aber ich glaube schon, dass es eine richtige Entscheidung ist, dass man da was macht. Weil wenn Felix Gebhardt sich zum Beispiel da verletzen würde, dann brauchst du einfach in dieser Liga jemanden, der was sofort da ist. Und das war eben in der dritten Liga schon nicht der Fall. Deswegen finde ich das folgerichtig. Ja, genau. Und Juk, finde ich, glaube ich, wäre eine Leihe sinnvoll. Könnte ich mal vorstellen, dass da noch was passiert. Weil aktuell sind wir ja dann 4 Torhüter. Von dem her bin ich mal gespannt, ob da noch was passiert. Weil ich glaube nicht, dass so in der Konstellation bleibt.
Du warst ein bisschen kritisch zum Thema Pollersbeck, weil du gesagt hast, der hat eigentlich viel zu hohe Ambitionen für einen zweiten Torhüter, dass das vielleicht ein bisschen stunk macht. Hast du deine Meinung schon revidiert oder ist sie immer noch so?
Ich bin weiter sehr überzeugt von ihm, muss ich sagen. Also ich glaube, jeder kennt ihn, der jetzt die letzten Jahre Fußball verfolgt hat, Bundesliga verfolgt hat. Ich meine, der hat so ein bisschen eine kleine Revolution im HSV gestartet. Er war sehr mitspielend, zu einer Zeit, wo ja das noch eher ja, exotisch war, also Dreierkette mit den beiden Innenverteidigern, Spielaufbau, sowas, das hat er vorangetrieben. Auf der Linie ist er sehr stark, von dem her denke ich schon, dass er auch Ambition hat. Er war bei Lyon, ist nicht am ersten Tor vorbeigekommen, auch nicht bei Lorient. Von dem her bin ich mal gespannt. Ich habe auch mal Magdeburg schon auch geforscht. Und ich habe schon vernommen, dass er eigentlich spielen will. Also er hat schon Ambitionen dort. Deswegen wird er sie auch dort, also bei uns auch. Von dem her bin ich mal gespannt.
Ja, aber also mir leuchtet so ein bisschen die Argumentation ein, dass man ihm halt gesagt hat, hey, wir wissen nicht, wo Gebhardt nächstes Jahr spielt, wenn der so weiter Leistung bringt. Und wenn du hier dich gut einfügst, gut trainierst, dann wirst du vielleicht dann die nächste Nummer 1 im nächsten Jahr. Und vielleicht nach der, ja, du hast schon gesagt, in Magdeburg eigentlich gescheitert. Nach der Geschichte wird er wahrscheinlich auch wissen, vielleicht muss ich mal ein Jahr Zwischenschritt nehmen. Und deswegen kann es sein, dass er trotzdem quasi die Füße stillhält. Im Präsentationsvideo war er auf jeden Fall sehr sympathisch und bodenständig. Da hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde er herkommen zum Stunk machen.
Ja, er kommt ja aus der Gegend. Also jetzt zwar nicht direkt, aber schon ja relativ nah dran. Also näher als Magdeburg ist auf jeden Fall an seiner Heimat. Ich glaube, Altötting, wenn ich mich nicht täusche.
Altötting, ja. Hat auch beim Wackerburghausen 2 Jahre in der Jugend gespielt. Mit Torhüter aus Burghausen haben wir jetzt bis jetzt noch nicht so die guten Erfahrungen gemacht. Mal schauen, ob es besser wird.
Ja, jeder hat mir so viel im Lebenslauf drin, glaube ich. Von dem her ist ja jetzt gut, dass er sie auf die richtige Seite der Macht verschlagen hat, sage ich mal. Von dem her glaube ich schon, dass es auch eine Rolle spielen kann. Aber ich weiß es nicht. Also er ist halt auch schon mal 29. Ich meine, beim Tor mag jetzt das nicht so schlimm sein wie auf anderen Positionen, aber dennoch ist das schon ein Punkt, muss ich sagen. Also wenn er jetzt hier wieder nicht performt, ja, dann ist wohl, war es halt erstmal ein Punkt wie Fußball so. Also dann muss er halt nicht in die dritte Liga, dann muss er vielleicht schon ans Ausland oder Regionalliga denken. Von dem her, er muss liefern. Und ich weiß nicht, ob das gegen Felix Gieck hat, ob das so möglich ist, weil er ist ja ein Riesentalent und Polarsvik ist ein gescheitertes Talent.
Zuletzt auch sehr verletzungsanfällig, gerade eben im Testspiel auch ausgewechselt worden wegen einer anscheinend leichten Verletzung. Also das muss er auch erstmal unter Kontrolle bekommen. Man wird wahrscheinlich das erste halbe Jahr sehen, wie er ankommt. Und vielleicht darf er ja dann auch mal Pokal spielen, man weiß es ja nicht.
Ja, kommt drauf an, wie weit wir kommen. Also vielleicht darf er dann in Berlin fahren, im Olympiastadion beim Finale. Dann schauen wir.
Würden wir uns alle wünschen, ja. Gut, dann weiter in die Innenverteidigung. Ich fange mal mit den linken Innenverteidigern an. Ballas und Ziegele, kein Neuzugang. Ich denke, vor allem wenn Ziegele fit bleibt, hat er schon die zweite Liga im Kreuz. Bei Ballas bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Natürlich von der Erfahrung her, aber vom Stellungsspiel und der Schnelligkeit habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber er hat eigentlich auch in der Saison immer mal wieder Hochs gehabt, wo man sagen kann, okay, krass, jetzt wissen wir auch, warum wir ihn geholt haben. Also eigentlich auch eher so ein Kontinuitätsproblem. Aber vielleicht im Abwechslung Ballas und Ziegele immer den, der gerade die bessere Form hat, aufzustellen, könnte vielleicht klappen in der zweiten Liga.
Ja, also ich denke auch, du hast 2 solide Spieler, du weißt, was du bekommst und du hast aber auch jemanden, der wo reinkommen kann, wenn der andere nicht lieber, sondern die ist halt eine perfekte Konstellation. So. Also natürlich, du kannst immer Qualität oben draufsetzen, aber ich glaube, die sind eingespielt jetzt so, auch Bronig und Bittorf jetzt, um mal die zu nennen. Ich glaube, die 4, die sind einfach eingespielt, die haben geliefert, zwar nicht immer jeder gleichzeitig, aber mindestens 2 und das war wichtig. Und ich glaube, das kann auch in der zweiten Liga wichtig werden. Von dem her, finde ich, passt es so an.
Kurz Werbeunterbrechung, auch in der neuen Saison danke ich recht herzlich dem Rebest Fitness Club in Regensburg für seine Partnerschaft. Und er ist auch weiterhin Jahrpartner. Dieses Mal gab es auch wieder den Laktattest vor der Saison von der Mannschaft im Rebest Fitness Club. Also wenn ihr dort Mitglied seid, hättet ihr vielleicht auch die komplette neue Mannschaft erleben können. Und es gibt natürlich noch das Angebot, wenn ihr eine Mitgliedschaft im Rebest Fitness Club abschließt, bekommt ihr nicht nur einen günstigeren 1889 FM Tarif, sondern bekommt auch ein Trikot mit Wunschvlog. Und jetzt sind ja die neuen Trikots heraus. Den einen oder anderen gefällt's, sind sehr kultig. Ich habe dazu keine Meinung, ich bin nicht so der modische Typ. Der Andrang war ja groß, also wer noch ein Trikot möchte und eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, dann ist es doch eine super Kombination beim Rebest Fitness Club. Zumindest mal vorbeizuschauen, auch Probetraining ist möglich. Wie ihr den Rebest erreicht, wie immer in den Shownotes oder googelt und ruft dort an. Jetzt geht's weiter in der Folge. Auch ein großer Coup von Bayer Lorzer Bräunig zu behalten, war ja eine lange Zitterpartie und dass sich jemand gegen Nürnberg entscheidet und pro Regensburg und dann noch so einen relativ langen Vertrag macht. Ja, das ist eigentlich auch schon eine Hausnummer. Da wird eine Ausstiegsklausel drin sein, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ja, also das hätte bei der letzten Zweitligarunde hätte man das, glaube ich, irgendwie nicht geschafft, dass man so jemanden halten kann.
Ja, also Bräunig ist ein total moderner Innenverteidiger. Also was der ja im Spielaufbau macht, wie er herausrückt, das ist ja schon extra klasse. Also ich glaube, wenn der jetzt wieder eine gute Saison in der zweiten Liga spielt, dann ist er weg, ohne Frage. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dass er jetzt bei uns ist, ist es schon ja eine Ansage. Also wir haben lange drüber gestritten, auch wir zwei. Ich glaube, du weißt das noch. Von dem her finde ich schon, ist das eine Ansage und ich freue mich echt, dass er da ist, weil er ist bodenständig, er passt zum Verein.
Aber vielleicht, also dahinter ist ja dann in Anführungsstrichen nur noch Bittorf und Wurm. Bittorf hat immer seinen Job gemacht, wenn man ihn gebraucht hat, aber halt, wenn er, glaube ich, 4 Spiele oder 5 Spiele auf hohem Zweitliganiveau spielen müsst, dann wird sein Körper vielleicht auch nicht mehr mitmachen. Wurm habe ich noch keine Ahnung, hat bestimmt brutale Anlagen, zweite Liga ist aber auch noch was anderes. Ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Risiko, da nur auf Bräunig und Bitroff zu gehen? Hätte man da vielleicht nicht noch, ja, irgendeine Zwischenlösung, eine Laie oder so holen können, falls sich doch jemand schwer verletzt oder so?
Ja, also ich muss sagen, anfangs, die wir Bitroff geholt haben, war ich sehr überzeugt von ihm. Dann habe ich ihn in der Vorbereitung gesehen, dann ja, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber er hat sich dann wieder zu Ende der Saison gefangen. Also mich auch damit überzeugt, muss ich sagen. Von dem her ist es für mich ein bisschen eine Formsache. Da muss man jetzt einfach schauen in der Vorbereitung, ja, wie geht's ihm auf dem Niveau? Wie haut's auch von der Fitness her? Er ist auch nicht mehr der Jüngste so. Von dem her muss man da schauen. Ich glaube, es ist einfach eine Reaktionssache jetzt. Wenn man sieht, es läuft nicht, dann sollte man vielleicht eine Leih machen. Wenn es passt, ja, dann passt. Sonst sollte man vielleicht auch keine Unruhe jetzt in der Innenverteidigung schaffen, vor allem, ja, wenn man jetzt einfach auch keine Abgänge drin hat. Und vielleicht auch zu Burmi. Ich glaube, er hat brutale Anlagen, sehr variabel einfach mit dem Ball. Zweikampf, sehr gut. Aber er ist halt noch sehr jung. Vielleicht hat ihm ein Jahr dritte Liga noch gut getan. Dann wäre er bestimmt noch gereift. Zweite Liga, glaube ich, kommt aber jetzt erstmal zu früh. Von dem her muss man mal schauen. Aber es kann immer, dass es sowas passieren. Und dann, wer weiß, vielleicht drückt er rein. Man merkt, es passt. Ja, dann soll ich ja mit nein.
Ich fange mit der rechten Außenverteidigerposition an. Bene Salla bleibt dort wahrscheinlich als Stamm erstmal gesetzt. Ich denke nicht, dass wir jetzt sehr großartig nochmal sagen, wir ziehen ihn auf links oder so. Ich denke, wir werden ihn in der zweiten Liga bei rechts behalten. Und für den, ja, Faber-Abgang könnte man sagen, hat man jetzt, oh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ochowski.
Ja.
Ja, Entschuldigung. Also ich und Namen, also tut mir leid, Leute. Ich bin ja jetzt nicht so einer, der großartig immer beobachtet, was der Gegner macht, aber ist er dir im Fairspiel aufgefallen?
Ja, also er ist halt ein sehr kompletter Spieler. Also wirklich, er Defensivwerte, sind brutal, defensiv Zweikampf vor allem, also das ist sehr gut. Ja, aber er ist auch mit dem Ball, hat er seine Stärken, er zieht gern nach innen, findet sehr gut die Räume, vor allem im Passspiel. Ist auch im Gegenpressing sehr stark, was jetzt für einen Außenverteidiger eigentlich eher ungewöhnlich ist, aber es bringt und hat wäre sehr viel gebracht, weil dann eben im Passspiel dann eben Nachballgewinn diese Räume findet. Und ich glaube, das passt da sehr gut zu uns. Er rückt in den richtigen Momenten da heraus. Das gibt einfach die Sicherheit auch für andere Spieler mit dem Ball. Von dem her, glaube ich, passt er echt gut rein. Ergänzt sich gut mit Salla. Wobei ich bei Beni ein bisschen Sorge habe, muss ich sagen, ob er jetzt noch die zweite Liga am Kreuz hat.
Gut, dass du es ansprichst und nicht ich, weil sonst bin ich wieder schuld.
Ja, ich greife schon weg. Aber da muss man jetzt einfach mal schauen. Von dem her kann es sein, dass man jetzt sieht, ja, Ochowski, der passt total zu uns. Dann glaube ich, kann der schon Stammspieler sofort sein, aber wir kennen den Jan. Es gibt erstmal aus dem Spiel, die brauchen jetzt erstmal ein halbes Jahr. Könnte man vorstellen, dass er eher so einer ist, aber ich denke, rein von der Idee her ist er wirklich, passt er zu 100%.
Er hat ja eher so die Faber-Stats als die Salah-Stats. 8 Tore in 99 Spielen, 10 Torvorlagen. Ja, das ist jetzt keine schlechte Statistik für einen Außenverteidiger, Defensiven. Aber ich weiß nicht, wie viel davon er quasi vielleicht dann doch vorne gespielt hat.
Er zieht oft nach innen, er spielt dann eher zentraler mit dem Ball. Das ist dann schon eine Stärke von ihm, dass er einfach richtig reinzieht in den richtigen Momenten. Aber er hat ähnlich wie Conny, du sprichst es an, defensiv teilweise schon Probleme, auch wenn er im Zweikampf ja sehr gut sein mag. So ein Boxverteidigung oder so, das ist noch ausbaufähig, aber er Rechtsverteidiger muss jetzt auch nicht so oft die Box verteidigen. Gut, und Luftduelle sind ausbaufähig, so lange Bälle, die fahren gegen größere Spieler. Das ist noch ein Schwachpunkt, aber das ist, glaube ich, einfach der Sache geschuldet, dass, ja, dass ein Zweitligaspieler ist. Also da gibt's immer Punkte, die wo noch ausbaufähig sind. Aber ich glaube, so, man hat gesehen, was der Conny eingepasst hat für Stärken und man wollte einfach wieder einen ähnlichen Spielertypen holen und den hat man dann auch geholt. Von dem her bin ich überzeugt. Ja.
Dann machen wir, glaube ich, links außen weiter. Das ist so links Außenverteidiger weiter. Das ist so ein bisschen mein Sorgenkind, wo ich sagen könnte, das könnte uns auf die Füße fallen, wenn ich mit meiner Laienmeinung. Ich finde, Schönfelder hat für mich bis jetzt noch nicht bewiesen, dass er es nachhaltig kann. Er hat 2, 3 Spiele fantastisch gespielt. Hat fantastische Anlagen, aber völlig sehr unkonstant. Und Hein hat für mich jetzt auch noch nicht großartig nachgewiesen, dass er vor allem ein Außenverteidiger ist, vielleicht eher ein Außenstürmer. Also ich weiß nicht, was wir uns da denken. Also ich hätte da schon den gelernten Linksaußenverteidiger hätte ich mir schon noch gewünscht als Transfer.
Ja, also ich habe mir vorhin so eine Tabelle erstellt, was ich doch gern sehen würde. Und einer der wenigen Positionen war tatsächlich ja Linksverteidigung. Ich glaube, dass wir, ich hätte eigentlich eher Beni, muss ich sagen, auf links gesehen auch, am Anfang noch, weil ich eben auch Roski so stark sehe. Von dem her muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt so mit Schönfelder und Hein, da habe ich ein bisschen Sorge, ähnlich wie du, mit der Kontinuität. Ich finde, die, da war nie einer bei 100% über mehrere Spiele. Von dem her finde ich auch, da würde uns Stabilität nicht schaden. Aber ich glaube auch, da würde vielleicht Luis Brönig rüberziehen können, theoretisch.
Wen rüberziehen?
Brönig.
Ja. Also, aber dann nimmt man ihn schon ein bisschen die Stärke, oder? Also.
Ja, aber wenn man sagt, wir wollen jetzt eher defensiver eingestellt sein auf der Linksverteidigerposition, dann glaube ich schon, könnte eine Rolle spielen. Aber ja, offensiv ist halt, er ist halt in einem Verteidiger gelernt. Also da erwarte ich mir nicht viel. Aber theoretisch wird schon gehen, aber da fangen sie halt schon wieder an. Was verschiebe ich? Wie verschiebe ich's? Ich würde auch gerne wieder einen gelernten Linksverteidiger sehen, der einfach uns Stabilität gibt, weil Hein und Schönfelder, das waren zwar immer so, ja, wie soll ich sagen, so, ja, so Wirbler, die ein bisschen Unruhe immer geschaffen haben. Aber das Problem war, dass sie auch in der Verteidigung Unruhe für uns geschaffen haben. Von dem her stimmt's und ich stimme dir zu.
Ja, vielleicht genau die Position, die wir so ein bisschen eingespart haben, weil jetzt kommen wir ja dann langsam zu den interessanteren Positionen, wo auch wahrscheinlich teure Neuzugänge gekommen sind, aber vorher noch mit Kontinuität hier. Defensives Mittelfeld, Geipel, Bulic, wahrscheinlich Ansbach und Eisenhut, die, ja, die Backup-Spieler. Aber man könnte natürlich auch Feed noch zurückziehen. Oder was hat man noch? Hat man nicht sogar noch mal Ballas in der Mitte gehabt?
Glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher. Aber Christian Schmidt ist für gestern, der hat sich jetzt eh leider verletzt.
Er hat sich verletzt, ja, stimmt. Ja, genau. Also ich meine, Geipel und Bulic, ich glaube, unantastbares defensives Mittelfeld bei uns. Aber wenn da einer ausfällt, längere Zeit oder beide gleichzeitig eine Gelbsperre absetzen, dann müssen wir auch wieder zum Basteln anfangen, weil ich, ehrlich gesagt, Ansbach und Eisenhut, das sehe ich jetzt noch nicht, die zweite Liga im Kreuz, Ansbach noch mehr als Eisenhut. Aber ja, auch ein bisschen risikobehaftet, dass man da nur mit zwei sehr, sehr guten defensiven Mittelfeldspielern in die Saison geht, finde ich.
Ja, also ich muss sagen, bereitet mir etwas Sorge an diese Planstellen dort. Bei Rasim bin ich mal jetzt ein bisschen unsicher, wie ihm die zweite Liga liegt. Ich meine, er hat schon, ja, er ist ein Kämpfertyp. Da liegt ihm einfach der dritte Liga. Also wie er in die Zweikämpfe geht, wie aggressiv er ist, aber in der zweiten Liga geht es auch viel um Disziplin. Wie sehr lasse ich mich vom Gegner provozieren? Und ich glaube schon, dass es das ein Problem werden könnte für ihn, dass er da einfach, ja, diese Stabilität nicht findet und dann wird schon schwierig. Vor allem auf dieser wichtigen Position einfach, wo das Wechsel ist. Er muss da sein, wenn es brennt. Und bei Geipel ist es ähnlich. Er wird auch nicht jünger. So, also Andi ist nicht mehr der, wo er vor ein paar Jahren war, sondern er ist einfach der, wo er jetzt ist. So, und ich, in der dritten Liga hat es gereicht, war ein Schlüsselspieler, aber in der zweiten Liga, das ist ein anderes Niveau. Das ist physisch anders, ist technisch anders. Von dem her waren sie zwar letztes Jahr Schlüsselspiel, aber es dieses Jahr wieder so ist, bin ich gespannt. Also vielleicht um Sebastian Ernst direkt zu nennen. Ich glaube, er soll die spielerische Komponente jetzt einfach reinbringen im zentralen Mittelfeld. Der ist ein paar Spiele sehr gut. Findet die Räume gut. Vor allem Stabilität ist genial bei ihm. Also da haben wir gegen Top-Spieler verpflichtet. Glaube ich schon, kann ich gut ergänzen mit Bulic und Geipel. Von dem her schauen wir mal.
Ja, dann bleiben wir mal kurz bei Ernst. 29 Jahre alt, bestes Fußballeralter, zentrales Mittelfeld, kommt von Hannover 96, hat eigentlich auch halbwegs Stamm gespielt. Wieso bekommen wir so jemanden? Warum gibt der Hannover 96 so jemanden ab?
Der Anteil der Wahrheit ist, dass er auch Verletzungspech hatte. Das gehört, glaube ich, immer dazu. Aber unsere Wahrheit gehört bestimmt auch, dass, ich habe mal die Werte angesehen, wann erreichen die Spieler ihren Peak auf jener Position. Und das ist einfach im zentralen Mittelfeld 25, er ist 29. Von dem her ist er da auch 4 Jahre drüber. Und wenn man sich ansieht, wann ist er zu Hannover gegangen, das war um den Dreh. Von dem her ist er jetzt schon wieder leicht, ja, wie soll ich sagen.
Auf dem absteigenden Ast.
Ja, jetzt nicht so böse gemeint, aber es gehört zur Wahrheit dazu. Er hat seine unbeschrittene Klasse, die im League zweiter Liga, vor allem im Passspiel so, diese Stabilität, die ich vorhin gesagt habe, diese taktische Disziplin, das kann sehr wichtig werden. Glaube ich, vor allem, weil wir im Spielaufbau so Probleme haben teilweise. Von dem her glaube ich, ja, wieso bekommen wir aber so jemanden, das ist eine gute Frage, die wo wir Achim fragen müssten. Aber ich glaube einfach, dass Umfeld eine Rolle spielt. Hannover ist bestimmt immer noch ein Ding ruhig jetzt so, wo jetzt niemand einfach mal, ja, wie soll ich sagen, ja, wo es einfach nicht, die Ruhe einfach ist im Umfeld, die hast du einfach bei uns und ich glaube, du trotzdem die Kaubachweg ansiehst und so weiter, das ist trotzdem top einfach. Und das mit dem Umfeld, mit dem Ruhigen, das, dann bekommst du auch solche Spieler, das mag jetzt zwar immer für Außenstehende eher unwichtig sein, aber für die Spieler ist das einfach ein total wichtiger Punkt von dem her.
Auf jeden Fall 182 Zweitbundesligaspieler, also das ist so ein erfahrener zweiter Ligaspieler. Viele fordern das ja immer und man darf auf jeden Fall gespannt sein und hoffentlich kriegen wir ihn dann wieder hin, in Anführungszeichen, auf sein 2014er Niveau.
Ähnlich wie bei Pollersbeck, glaube ich. Also, er ist zwar nicht ganz in dem Ausmaß, aber er hat halt seine Klasse. Aber er ist nicht der erste Spieler, den wir wieder hinbekommen würden. Jetzt, das jüngste Beispiel ist natürlich Adi Geipel. Ich meine, wer hätte gedacht, dass er jetzt wieder so eine tragende Rolle spielt? Also, wenn wir ernsthaft dieses Niveau wieder bringen, dann kann es bei ihm ähnlich sein.
Ja, ich sage ja immer, wir sind so eine Vogelauffangstation für Fußballer, die gebrochenen Flügel richten und dann wieder zum Zweitligaspieler machen. Das ist natürlich auch, ja, hier oft mal der Fall. Bevor wir jetzt zu den gestandenen Namen kommen, erst noch zu einfachen Positionen, links außen, Kota, Bauer, Eichinger und Meier. Und vor allem natürlich, dass wir Kota behalten konnten, war riesig. Er macht offensichtlich auch keinen Anschein, dass er gerne weggewollt hätte. Also er identifiziert sich offensichtlich auch ganz gut noch mit dem Jan, macht keinen Stunk, so ein bisschen wie Faber beim Abstieg, finde ich, weil es gab anscheinend Angebote, vielleicht auch nicht gut genug, aber er wird nicht für immer beim Jan bleiben, das weiß man, aber offensichtlich macht er keinen Stunk und will seinen Abgang erzwingen. Und dass wir zwei ein großer Bauer-Fan sind, Jonas Bauer-Fan sind, das ist ja kein Geheimnis.
Ja, also ich glaube zu Domi Kota, da würde ich mich jetzt erstmal nicht so früh freuen. Gerade bei diesen Spielern, ich meine Flügelspieler, jetzt lass mal durch die, da kommen immer Bewegungen zustande. Und es kann schon sein, dass auf irgendjemand auf die Idee kommt, hey, der Kota, der hat in der dritten Liga geliefert, der ist aufgestiegen, warum holen wir nicht den? Der ist bestimmt ja jetzt nicht unbedingt sehr teuer für solche Vereine, die wo da in Frage kommen würden. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen umhört, so in der Gerüchteküche, dann merkt man schon immer wieder, dass ein paar Vereine anklopfen würden. Aber schauen wir mal von dem her. Also ich
Ja,
glaube, dass
muss halt der Bayerlord so einfach sein Telefon ausstecken.
ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich würde das sehr wünschen, weil er ist ja ein Top-Spieler, auch für die zweite Liga. Also solche Spieler, jeder liebt diese auch Top-Liga-Spieler, glaube ich, die wo technisch stark sind, die wo nach innen ziehen. Also von dem her freue ich mich sehr auf ihn, ähnlich wie bei Jonas Bauer. Der, wo ja immer so ein bisschen als zweite Spitze verkappt, ein bisschen am Ende reagiert hat. Ich bin gespannt, wie er den Sprung in die zweite Liga schafft. Das ist ja, wie gesagt, wieder ganz was anderes als dritte Liga. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, von physisch, technisch. Da mache ich mir jetzt nicht viel Sorgen, dass er mittelfristig den Sprung schafft. Von dem her, ähnlich wie du, freue ich mich sehr.
Ja, und Aichinger und Meier muss man halt, wie du sagst, schauen. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Leihe zustande. Ich glaube, Abgänge soll es noch geben, hat er, glaube ich, gemeint.
Na
Genau.
gut, Eichinger hat ja auch leider sein wieder Verletzungspech gehabt bei Greifswald und konnte jetzt allgemein nicht so überzeugen. Von dem her erwarte ich da jetzt schon einen Abgang leider. Und bei Max, glaube ich, ja, sein Talent ist unbestritten. Muss man sich nur ein bisschen umhören. Also, was er für eine Klasse hat, jetzt schon, was er für eine technische Klasse vor allem hat, das ist ja der Wahnsinn. Aber da muss man ihm jetzt einfach Zeit geben, zum Entwickeln, U21 und dann vielleicht mal ein paar Minuten und dann wird er seinen Weg definitiv finden.
Gibt 16-Jährige, die spielen eine unfassbar gute Europameisterschaft.
Ja, das ist leider im bayerischen Amateurfußball leider so eh nicht möglich. Von dem her schieben wir es jetzt einfach mal auf den BFV, dass er mit 16 oder jetzt Nationalmannschaft spielt.
Das stimmt, ja. Und auf unsere strengen Arbeitsschutzgesetze. Dann endlich ein bisschen spannendere Position jetzt. Rechte Außenbahn. Dadurch, dass wir eben Conny Faber auch verloren haben, der dann eher weiter vorne gespielt hat, gab es da dringenden Handlungsbedarf. Und da hat man sich, jetzt sage ich fange mal mit Kai Bröger an. Heißt der Kai? Ja, gut, Kai Bröger. Entschieden. Ja, eigentlich auch so ein bisschen so eine Zweitliga-Legende, würde ich jetzt mal behaupten. Jeder hat, glaube ich, schon mal, ja, eine Grätsche gegen ihn gefahren oder einen harten Zweikampf gegen ihn gemacht, der in der zweiten Liga spielt. Bisschen verschrien als Drecksack. Aber was bringt er uns taktisch?
Ja, also er ist sehr schnell, immer noch, auch mit 32. Er bringt sehr viel Umschaltspiel mit, sehr viel Dribblings, einfach sehr viel Erarbeitung von Torchancen, er ist sehr kreativ, er schießt eher wenig, aber er schießt dafür qualitativ echt sehr gut, das muss man echt sagen. Also ich habe ihn bislang gesehen, also die Abschlüsse, die sind wirklich top. Er dribbelt seine Gegner gut an, von dem her freue ich mich wirklich, weil er passt gut in diese Philosophie, in dieses Umschalten, dieses sofortige Umschalten auf Ballgewinn. Aber mir bereitet vor allem ja so die mentale Sache ein bisschen Sorge und auch sein Alter. Ich meine, 32 für ein Flügelspiel, das ist schon ja sehr alt. Erinnert mich ein bisschen so an diesen Sebastian Verreis von damals. Also da war ich noch auch jung. Aber jetzt so vom Namen her, vom Typen her, ein bisschen vergleichbar, glaube ich. Und aus Rostock, ich habe ein bisschen recherchiert, gab es immer ein paar Themen bezüglich Mentalität, Probleme in der Kabine. Aber ich bin mir mittlerweile so sicher, ob das nicht normal ist, dass du, wie du sagst, das ist ein Drecksack. Aber ganz ehrlich, wenn ich diesen Drecksack in meinem Team habe, dann ist mir das wurscht. Und dann liebe ich dieses Spiel ab, von dem einmal schauen, wie es sich entwickelt. Aber bisher ein Gewinn auf jeden.
Ja, ein großer Kritikpunkt, den ich ja schon länger habe, ist, dass unsere Mannschaft oftmals zu brav wirkt, auch auf dem Feld. Ob das ein einziger das wettmachen kann oder dann eher die Stimmung vermiest, das muss man, wie du schon sagst, mal schauen. Aber du kennst dich da ja besser aus. Wie hat er denn trotz dessen, dass Hansa Rostock abgestiegen ist, die letzte Saison performt?
Ja, also letzte Saison, ja, war es gut. So viel Rostock hat er brutal schwierige Saison gehabt. Ich glaube, wir wissen das alle mit Meersaub vor allem auch. Aber ich glaube, dass er vor allem die letzten Jahre seine Klasse gezeigt hat. Und je nachdem, wie man ihn einsetzen will, ich meine, je nachdem, wie er jetzt auf der Planstelle Nummer 1 steht, ich glaube, als Ersatzspieler, als Rotationsspieler ist er auf jeden Fall top. Ob es dann für Stammspieler reicht, das muss man mal schauen. Ich bin zwar allgemein kein Freund, jetzt Spieler vom Absteigern zu holen, weil die einfach mental schon ein bisschen angeschlagen sind, einfach aus dem vorherigen Jahr. Aber ich glaube, Bröhr kann das vor allem mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse schon gut wegstecken. Von dem her schauen wir mal.
Ja, man sieht ja, dass offensichtlich der Mix ist, einen Erfahrenen dahinzustellen und einen, der, wenn er explodiert, wahrscheinlich der Unterschiedsspieler sein kann. Und das ist, also der Flo hat so eingeordnet, dass der Mansur Urutakba auch auf der rechten Außenposition dann geplant ist, obwohl der ja eigentlich zumindest auf Transfermarkt als Mittelstürmer dasteht. Aber ich meine, der ist 19, der wird seine Position auch noch nicht so richtig gefunden haben und ist Rechtsfuß. Vielleicht machen wir aus ihm den Außenstürmer. Was sagst du dazu?
Ja, also erstmal top, dass wir ihn bekommen haben. Also es war eher bei Salzburg dran, es waren verschiedene Top-Clubs dran. Ja, und am Ende ist er Regensburger. Zwar nur in der Leihe, aber das ist jetzt erstmal egal. Also er gehört uns. Und ich glaube, dass wir jetzt, es ist finanziell für uns jetzt erstmal, glaube ich, kein Thema. Köln wird bestimmt ihren Teil dazu beitragen, dass sie den Spieler bekommen haben. Ja, und zum Spielertypen. Er ist physisch extrem stark für sein Alter, also er ist 19, also der hat einen Körper, das ist der Wahnsinn. Er ist einfach sehr variabel, wie du sagst, er hat seine Position nicht gefunden. Ich sage, er kann einfach alles spielen offensiv, es ist egal, wie du ihn einsetzt, er hat seine Qualität. Er leitet Angriffe ein, lässt sich oft fallen, er ist aggressiv gegen den Ball, er schaltet ähnlich wie Brüger früh um, trippelt seine Gegner gut an. Ja, und einfach athletisch, wie gesagt, ist er wirklich top und ja, genau, sein Abschluss ist auch, ja, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus, aber der ist eben auch einfach top. Also er schießt sehr viel, er schießt sehr gut über den Flügel, er zielt viel nach hinten, er ist so, ja, inverser Flügelspieler, sage ich mal, endlich, ja, auch in Robben-mäßig, das wird jetzt irgendwie Rollstift sein, wenn ich den nenne. Er zieht viel nach hinten und dann sucht er auch relativ schnell einen Abschluss. Und das, glaube ich, kann wirklich eine gute Option sein, vor allem weil uns immer über die Flügel oft der Probleme problembar, dass wir zwar oft über die Flügel ins letzte Drittel kommen, aber nicht dann vor das Tor kommen. Und wenn er früh nach innen zieht, mit seinem Körper sich durchsetzt, dann einen Abschluss sucht, warum nicht?
Der bessere Zwarz, höre ich da raus.
Ja, vor allem hoffentlich der mental bessere Zwarz.
Ja, der Flo hat Garnhaus da auch eingeordnet in seiner Grafik als Rechtsaußen, weil es bei uns im Discord ja oft immer das Thema ist, dass wir ihn vielleicht eher als Flügelspieler sehen, aber im 4-4-2 sollten wir eins spielen, wäre er wahrscheinlich eher im 4-4-2 anzuordnet als Außen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt nicht vielleicht später über Garnhaus lieber sprechen sollten. Aber auf jeden Fall komisch, gell? Also wenn Urutakba, Garnhaus vorne sind, dann bleibt eigentlich nur noch Bröger als rechte Position, das stimmt. Also dann haben wir einen zu wenig gekauft für rechts.
Jonas Bauer könnte auch rechts spielen, hat er auch. Mir fällt jetzt Köln zum Beispiel ein, wo er über rechts gekommen ist. Also ich glaube, wir sind einfach relativ flexibel aufgestellt in der Offensive. Also ich glaube, jeder kann notfalls überall spielen. Und das kann schon eine große Stärke werden einfach. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir per se einen zu wenig gekauft haben. Und ja, vor allem die Flügel sind immer so eine Position, wo immer eine Laie am Ende des Transfersfensters möglich ist. Von dem her schauen wir mal.
Da mache ich mal mit Feed und Ernst nochmal weiter. Ernst haben wir schon besprochen. Aber ja, wenn wir jetzt halt nicht mit einem Zehner spielen, dann sieht's auch nicht ganz so gut aus für Feed, oder? Weil ich meine, dann das ist so ein bisschen die Kolja-Push-Problematik von damals, dass der Kolja-Push ein überragender Fußballer war, aber wir immer nicht eine richtige Position für ihn gefunden haben.
Ja, also ich glaube, ich habe mir das schon oft gewünscht, dass wir Krille tiefer spielen lassen und nicht immer vorne, weil er einfach diese spielerische Klasse, diese technische Klasse, einfach dieses Freilaufen, dieses, ja, der findet jeden kleinen Raum, der spielt sich überall frei. Ich glaube, das kannst du überall gebrauchen. Und ich glaube, dass er überall zurechtkommt. Also ich bin großer Fan von ihm. Also ich glaube, dass er überall zurechtkommt. Das ist wirklich ein Spieler, dem traue ich sehr viel zu, auch außerhalb des Jahres. Von dem her macht mir jetzt eher keine Sorge. Wo er zugehen muss, ist körperlich, aber ich glaube, das müssen viele. Und da wird man auch in der Vorbereitung jetzt was machen, aber das sehe ich kein Problem.
Also ja, bevor wir dann, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, weil ich nämlich einen Spieler vergessen habe, nachzuschlagen. Dann gehen wir mal in den Sturm. Deswegen, da haben wir ja einiges, also auch zwei Spieler geholt mit Kühlwetter und Gallien und haben eigentlich mit Huth, Hottmann und Garnaus auch noch viele Alternativen. Also war die Lektion aus der Rückrunde, wir schießen keine Tore, kaufen, jetzt brauchen wir 6 Stürmer.
Ja, also ich glaube, dass man einfach die letzten Aufsteiger analysiert hat, dass man geschaut hat, wie sind wir erfolgreich gewesen und dann in der kommenden Saison, ich glaube, dass einfach der Sturm immer ein Punkt ist, wo du sagst, hast du einen Stürmer in dieser Liga, der wohl einfach die Tore macht, ja dann, das bringt dir einfach sehr viel und dann hat man eben Qualität geholt mit Kühlwetter und eben auch die Breite mit Gallien verstärkt und dann hast du mit Garnaus, Hoffmann und Huth noch 3 Spieler, ja, wo du sagen kannst, den traut man allen perspektivisch auch die zweite Liga zu tun. Demher glaube ich, ist das wirklich eine Position, wo ich mir überhaupt keine Sorge mache. Also,
ja. Ja, willst du noch irgendwas taktisch zu den beiden sagen? Also vor allem, ich denke mal, Kühlwetter kennen wir alle, auch die Qualitäten von ihm, aber Gallien, also Deschamps, Gallien, ja, wir Bayern, keine Ahnung, wie man das alles ausspricht. Kommt von Stuttgart 2, war wohl auch einer der besten Stürmer in der Regionalliga Nord. Ja, ich denke mal, Stuttgart hätte ihn ganz gerne behalten, konnte ihn aber wahrscheinlich keine Perspektive geben. Und aus Stuttgart hat sich ja bis jetzt immer relativ gelohnt, die Stürmer wegzukaufen.
Ja, also ich glaube, dass er einfach auch ein Top-Spieler ist. Jetzt vielleicht nicht jemand für die erste Saison direkt, aber perspektivisch, ja, traue ich ihm auch mindestens die zweite Liga zu. Er ist ein Stoßstürmer, vielleicht auch um die Rolle zu lernen. Er ist aber auch im Passspiel sehr gut, qualitativ. Er beschleunigt brutal explosiv und auch oft mit dem Ball und auch ohne den Ball. Er dribbelt gut seine Gegner an. Das wollen wir anscheinend sehen. Über Orutakpa und Brügger, die haben das auch, dieses Gen, dass du einfach die Gegner auf dich ziehst und dann, ja, leitest den Ball weiter oder suchst es 1 gegen 1. Das gefällt mir sehr gut. Er ist im Abschluss brutal effektiv gewesen in der Regionalliga. Ist auch im Gegenpressing solide, allgemein im Pressing und agiert auch gerne als Wandspieler. Also, ich glaube, der passt sehr gut rein, ist sehr variabel.
Glaubst du, dass wir dann mit der Überzahl an Stürmer dann eher mehr 4-4-2 spielen oder was ist dein Lieblingssystem? Mein Gott, ich kann heute kein Deutsch mehr.
Ich glaube, man muss jetzt einfach schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Also ich bin großer Freund davon, dass man sich auf jeden Gegner anpasst. Vor allem du weißt, ich bin taktisch ja schon immer recht auf den Gegner angepasst dann. Also ich erwarte mir schon, dass man dann auch systematisch immer die Kniffe macht. Und ich glaube aber 4-4-2 ist jetzt unser Grundsystem, sage ich mal. Das braucht man einfach. Weil anders kann ich mir das jetzt einfach mit diesen ja 5 Stürmern nicht vorstellen. Also wenn du dann nur einen Stürmer hast, dann sitzen 4 auf der Bank. Oder blöderweise einer auf der Tribüne. Ja, also das glaube ich jetzt eher nicht.
Du bist ein großer Garnaus-Fan. Glaubst du, dass er nochmal eine Schippe, also drauflegt, vor allem solche Spieler kommen ja oftmals nach der Vorbereitung nochmal krasser zurück, als sie reingegangen sind, weil bei Ganau sehe ich vor allem auch ein bisschen das Problem, das Körperliche. Da hat er aber jetzt halt vielleicht 3-4 Monate Zeit gehabt, ein bisschen ins Fitnessstudio oder halt am Karlbachweg zu pumpen. Das hat ja, also bei, ich kann mich an Adamian zum Beispiel erinnern oder so, da gab es dann auch erst so ein bisschen das Explosive, als dann auch der Körper zweitligatauglich war, sage ich es mal so.
Ihm tut es jetzt gut, dass er nicht mehr auf der Nummer 1 steht, so das Kühlwetter, jetzt vor allem jetzt erstmal zumindest für Kopf ist. Ich glaube, er kann auch von ihm lernen tatsächlich. Es sind relativ ähnliche Spielertypen. Aber ich glaube schon, dass er jetzt erstmal eine Zeit braucht, bis er sich eingewöhnt. So dieses im Kopf, dieses Wilde, das wird halt positiv ist, aber teilweise negativ so. Das muss er sich jetzt einfach ein bisschen abtrainieren, dass er klarer an seinen Aktionen wird. Ja, dass er ein bisschen ja, technisch auch saumerer wird und auch körperlich, wie du sagst. Aber ich glaube, er ist da sehr ehrgeizig. Vielleicht teilweise sogar zu ehrgeizig. Ehrt sich, glaube ich, teilweise zu sehr über viel auf die Aktionen. Aber ich glaube, vom Potenzial her, du weißt, wie ich über ihn denke, glaube ich, machen wir da überhaupt keine Gedanken, dass er das nicht schafft. Also, wie gesagt, ich glaube, er braucht jetzt erstmal eine Zeit und dann bereitet uns wieder Freude.
Das ist Musik in meinen Ohren. Gibt's einen Spieler, den du dir, also wenn du dir einen wünschen dürftest, den du dann noch transferieren würdest, hast du dir da schon Gedanken, du hast dir sicher in deinem Schattenkader das priorisiert?
Also tatsächlich, dieses Jahr eher weniger, muss ich sagen, also, aber ich bin eigentlich echt zufrieden, muss ich sagen. Also wie gesagt, Linksverteidiger, ja, sowas kann man immer machen. Also vor allem Linksverteidiger ist es ja so eine Position, wo du sagst, so, sag mal in den Kader, wo es kein Linksverteidiger-Problem hat. Oder ja, Flügelspieler eine Laie oder so. Oder ja, als Brick gesagt, gibt es bestimmt jetzt eine U23, die wo einen leihen würde, verleihen würde. Also von dem her. Ja, glaube ich, braucht man da jetzt keinen großen Schattenkader dafür. Die Leute, die haben schon was, die Ziplina, die gestündelte Leute. Also wenn ich mir den Kader ansehe, hätte ich nie gedacht, dass wir einen Julian Pollersbeck je beim Jahr sehen oder Kühlwetter. Von dem her bin ich, freue ich mich auf die Saison. Ja, schon mal jetzt ein bisschen das Fazit zurückzugreifen. Jetzt wünsche ich mir erstmal nichts, meine Wünsche suchen.
Ja, das ist ja schon fast ein Ritterschlag für Achim Beierlorz. Also hoffentlich hocken wir dann am Ende der Saison da und denken uns das Gleiche und sagen nicht, also ich kann zumindest sagen, ich habe ja von vornherein gesagt, die Außenverteidiger machen uns Probleme.
Ja, vielleicht spielen wir ja Dreierkette. Ist ja auch nicht ausgeschlossen.
Gibt's, ja, also ich meine, du und der Schneeger im Discord lieben ja die Dreierkette und ich habe diese Diskussion ja auch mit dem Alex sehr oft im Privaten. Aber ich kennst du irgendeine erfolgreiche Mannschaft, die richtig krass gut Dreierkette spielt?
Ja, also das Problem ist halt einfach, dass du dafür die Abläufe immer viel mehr drauf haben musst, als du bei der Viererkette hast. Weil die Viererkette, dann trainierst du vom Kind auf jeden Tag, jedes Training. Und die Dreierkette, die ist einfach, ja, ein bisschen, ja, jetzt nicht moderner, sag ich mal, aber halt was Besonderes. Und das müssen die Innenverteidiger können, aber das würde ich ihnen schon zutrauen. Und das wird halt einfach die Außenverteidiger ein bisschen entlasten, weil dann kannst du sagen, hey, wir stellen jetzt mal einen Flügelspieler auf die Rechtsmittelfeldposition. Ja, sowas. Also ich glaube, es würde Entlastung schaffen. Und ich glaube, wir haben es auch trainiert mal, bin mir jetzt nicht sicher. Und wir haben es ja auch gespielt. In Freiburg zum Beispiel.
Ja, es ist immer, das ist immer so unsere Hoffnungsumstellung nach der zweiten Halbzeit gewesen, wenn es überhaupt nicht geklappt hat mit Offensivaktionen, oder? Also.
Ja, also vor allem, wir haben halt zu Ende hin immer viel im Spielaufbau mit Dreierkette gemacht. Dann hat sich einfach Andi zwischen jedem Verteidiger fallen lassen. Also wer weiß, vielleicht steht am Ende ja Garkel als mittlerer Innenverteidiger am Platz, das weiß ja keiner. Wie ist die Tantizio?
Wir entwickeln so eine ganz neue Position, so ein halber Libero.
Nur für Garkel.
Ja, nur für Garkel, ja. Und revolutionieren den Fußball damit.
Also ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, aber ich will jetzt nicht festlegen wollen. Wichtig ist, dass wir variabel sind und dann, glaube ich, können wir auch viel schaffen mit dem Kader.
Ich will dich jetzt, glaube ich, noch nicht zu dem Fazit machen, welche Tabellenplatz wir erreichen. Das können wir dann vielleicht nach der Vorbereitung.
Ja, also ich habe mal ein paar Freunden vom Clubfokus, Grüße gehen raus, die haben so ein Datenmodell abgefragt. Goal Impact heißt es und da stehen wir mit Kader her auf Platz 5. Das hat mich zwar überrascht.
Man muss nur 10 Stürmer kaufen, dann hat man auch den großen Goal Impact.
Ich sag's mal, das ist der Kiewett-Effekt oder der Polarspec-Effekt. Aber ja, also hat mich zwar sehr überrascht, aber von dem her will ich mir jetzt einen Hype reden. Also das Wichtigste ist, dass wir starten. Viele Vereine haben einen Umbruch in der Liga. wir kennen uns, wir starten immer gut und dann flachen wir ab. Ich glaube, Kontinuität wird wichtig sein. Aber ich glaube, wir haben schon ein gutes Altersprofil auch, so um die 25. Das spricht ja gerade so zur Stabilität. Von dem her bin ich mal gespannt.
Ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Mischung aus entwicklungsfähigen Spielern und alten Recken und nicht vielleicht bis auf Bröger viel zu alte gekauft, sondern eigentlich auch im besten Fußballeralter. Also ich bin eigentlich auch relativ zufrieden. Ich hätte trotzdem ein bisschen größeren Kaderbreite, da du sagst ja immer 28 Spieler langen. Ich habe es jetzt gar nicht durchgezählt, aber mir macht zum Beispiel wirklich Sorge, wenn ein Defensiver ausfällt oder wenn ein Außen ausfällt, dann kann dir halt die ganze Saison kaputt gehen. Aber dann hoffe ich, dass deine Flexibilitätsannahme stimmt.
Ja, es ist halt immer eine Sache, wie es sich entwickelt dann. Also Glück sagt, wenn sich jetzt am 1. September Bollners und Brönig verletzen, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Aber wenn halt nichts passiert, dann passiert nichts. Also ich glaube, man muss halt das analysieren. Das werden sie auch machen. Wie steht es um die? Dann sind die anfällig verletzungsmäßig. Was kommt aus der U21 nach? Ich habe jetzt zwar nicht alles im Kopf, aber ich glaube, die sind immer ein paar dabei, die ohne Probleme reinwerfen kannst. Also den her bin ich da schon ganz zufrieden. Also ich glaube, jetzt haben wir aktuell 31 im Kader. Da sind zwar noch Unique drin zum Beispiel, der uns jetzt zu Mainz 2 wahrscheinlich verlässt. Von dem her, glaube ich, sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
Dann danke für deine Zeit und ihr werdet es wahrscheinlich auch nochmal mit grafisch analysieren die nächsten Wochen. Deswegen immer mal wieder beim Jahn-Blog vorbeischauen, was dort an Analyse noch zu stehen ist.
Ja, ich sag danke für die Einladung und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Der Fahrplan für den Podcast und für mich selbst ist jetzt wahrscheinlich so. Nächste Woche wird's nichts geben. Dann in der Woche vom 15. bis 20., wenn die Mannschaft wieder aus dem Trainingslager zurückgekommen ist, habe ich den Hannes angefragt für ein Spielerinterview. Wahrscheinlich eher ein Aufstiegsheld als ein Neuzugang, weil ich fand damals Ballas zwar eine coole Geschichte, aber sehr schwer, mich darauf vorzubereiten, weil ich ja eher der Typ bin, der von Anekdoten und alten Geschichten kommt. Deswegen vielleicht eher mit einem Aufstiegsheld. Neue Zugänge oder vielleicht auch mal, ich würde ja auch ganz gern mal mit dem Hausner oder mit dem Bayer Lorzer reden. Dann im Laufe der Saison werde ich mal anfragen, wenn wieder Zeit ist. Am 20. ist ja das Turnier bei den Stuttgarter Kickers. Da habe ich auch angefragt, ob wir dann nicht mit dem Turmfunk was machen können. Ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, aber ja, wir werden es versuchen. Wenn aber natürlich die Stuttgarter Kickers selber was machen, ja, dann werden wir schauen, ob wir uns vielleicht dazu klinken können oder nicht. Aber auf jeden Fall ist von meiner Seite was geplant. Und dann wird's irgendwann kurz vor Saisonstart eben eine Saisonvorschau-Folge geben. Und ich hoffe, das ist genug Content für euch. Auch in der neuen Saison freue ich mich natürlich über finanzielle Unterstützung, wie ihr mich unterstützen könnt und den Podcast auf 1889fm.de dann auf Unterstützen klicken. Und an der Stelle, ich glaube, es sind jetzt keine großartigen Einzelspenden eingegangen, wenn dann, ja, habe ich sie vergessen. Aber die Dauerspenden natürlich, vielen Dank, dass ihr sie nicht gekündigt habt, jetzt wo es fast einen Monat ruhig war. Aber jetzt geht's wieder los. Ich freue mich. Ciao. Tschüss.